Maar dieses Abends in unserem Leben ist nicht sicher. Und dabei wünschen wir ja uns kaum etwas so sehr wie Sicherheit. Sicherheit bezieht sich auf die Zukunft. Und die hätten wir alle gern in Ordnung. Und dafür tun viele viel. Denken Sie an die vielen jungen Menschen, die bereit sind, jahrelang angestrengt zu lernen, zu studieren, Examen zu bestehen, auf vieles zu verzichten, um einmal eine richtige Position zu haben. Denken Sie an andere, die sich viel auferlegen, um es zu einem schönen Haus zu bringen. Am Anfang die Mühe, aber dann froh und sicher leben. Das ist doch das normale Ziel des normalen Menschen. Aber was ist in unserem Leben sicher? Geld? Also die Älteren, die haben schon zwei Inflationen mitgemacht. Die erste, da ging es runter auf 1 zu einer Billion. Jawohl, das stimmt. Bei der zweiten war es 1 zu 10. Aber auch das war immerhin ein sehr harter Einschnitt. Ist der Arbeitsplatz sicher? Ist ein Unternehmen sicher? Wir wissen alle, wie schnell die Technik vorwärts kommt und wie plötzlich etwas veraltet ist. Wie steht es mit der Gesundheit? Menschen, die als ganz gesund gelten, können plötzlich zusammenbrechen. Man findet keinen Grund, eigentlich auch uninteressant. Tatsachen sind wichtiger. Wie sieht es in der Politik aus? Nun, wir wissen, dass da wirklich alles festgefahren ist. Da gibt es die beiden Supermächte und wir stehen so schön dazwischen. NATO und Warschauer Pakt. Ab und zu wird uns gesagt, wie viele Raketen die Einzelnen haben und wie oft sie uns eindecken können. Wird es Krieg geben? Niemand wagt sich vorzustellen, was dann kommt. Den ganzen Tag hören wir über Umweltverschmutzung. Ich glaube, die Informationen, die sind alle recht subjektiv. Da weiß keiner recht, wo es lang geht. Aber eine ernste Drohung ist der technische Fortschritt. Schlimm genug für die jungen Menschen, denen das los geworden ist, ihr Leben lang zu lernen. Und bei all dem droht uns noch, dass wir einmal ein zweitklassiges Volk werden, was unsere technische Stellung angeht. Überall ist Unsicherheit. Und dabei geht man heute viel klüger vor als etwa im Mittelalter. Im Mittelalter herrschte vielleicht irgendein etwas dekadenter König und er hatte einen Kanzler, dessen einzige Tüchtigkeit darin bestand, dass er den König gegen alle anderen abschirmte. Da konnte man schon verstehen, dass manches falsch lief. Aber heute versucht man doch tatsächlich mit wissenschaftlichen Methoden alles zu ergründen, alles aufs Beste zu prüfen, alles planmäßig zu betreiben. Und desungeachtet stehen wir wirklich an vielen Stellen vor der Wand. Ist nicht sicher, doch etwas ist sicher. Und was ich Ihnen jetzt sage, das ist so brutal, dass ich Sie dafür um Entschuldigung bitten muss. Aber ich bin ja hier, um die Wahrheit zu sagen, nicht um Sie zu unterhalten. Das, was sicher ist, wirklich sicher, ist das Alter, ist der Verfall, ist der Tod. Ich weiß, es ist eine unangenehme Mitteilung, aber das ist die nackte Wahrheit und Sie alle wissen das. Es gibt Menschen, die verdrängen den Gedanken an den Tod. Das ist nichts Neues. Bei Ludwig XIV. Durfte kein Mensch vom Tode sprechen und Goethe suchte eine Nebenstraße, wenn ihm ein Leichenzug begegnete. Der große, aufgeklärte, kluge Mann. Ah, er hatte auch seine schwachen Stellen. Der Tod ist eine Frage, der wir ins Auge sehen müssen. Haben Sie schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht? Haben Sie sich schon einmal Gedanken über die Auferstehung gemacht? Die Frage nach der Auferstehung ist immer die Frage nach Gott. Da kommen wir sehr schnell an. Sobald wir von den vielen nebensächlichen, unbedeutenden Dingen zum eigentlichen Kern der Sache kommen, schon kommen wir auf Gott. Aber ich weiß, wenn von Gott gesprochen wird, dann schalten viele ab. Das will keineswegs sagen, dass es in unserem Lande viele Atheisten gibt. Die sind bei uns sehr dünn gesät. Nein, den meisten ist Gott zu unsicher. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal in Lüdenscheid in der Sportheilstätte Traktate verteilte. Da wurde ich gefragt, ob ich auch den deutschen Schwergewichtsmeister im Berufsboxen gesehen hätte. Der läge auf dem Zimmer nebenan. Nein, er war mir nicht aufgefallen. Nun, ich hink wieder hin. Ich sagte, wo liegt denn der und der? Ja, sagten sie mir, finden sie ihn doch selbst raus. Aber einer war so freundlich und gab mir einen Wink. Ganz sicher konnte ich nicht sein, das stimmte. Ich reichte dem Mann die Hand, da wusste ich, er war's. Im Vergleich zu denen hatte ich überhaupt keine Hand. Und dann sagte ich ihm noch einmal das Evangelium. Ich hatte ja vorher schon Traktate verteilt und fragte ihn, wie er dazu ständ. Da gab er mir die Antwort, mir ist der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Ja, die meisten Menschen wissen, dass sie nur einen Spatz in der Hand haben. Ist ja jämmerlich wenig, nicht wahr? Eine Taube ist schon keine gute Mahlzeit, aber ein Spatz. Aber sie wissen, mehr ist es nicht. Aber Gott war ihm zu unsicher und ist den meisten zu unsicher. Gott erscheint den meisten theoretisch, etwas für die Theologen, etwas für die Philosophen, die können ja nach Gott fragen. Aber der Mann, der im Leben weiterkommen will, der sich durchschlagen muss und der es auch genießen will, nein, der hat dazu keine Zeit und auch kein Interesse. Gottes Existenz wird nicht bestritten, oh nein, aber Gott ist gleichgültig. Zum Teil ist das natürlich der Einfluss der Evolutionstheorie, der Entwicklungslehre. Diese Theorie, die behauptet, alles sei von selbst und durch Zufall entstanden. Sie wird in den Schulen gelehrt, auf den Hochschulen, im Fernsehen kann man Vorträge darüber hören. Ja, wie kann sich denn ein Laie dagegen wehren? Was ein Professor sagt, das muss doch stimmen. Nun gibt es aber auch Professoren auf der anderen Seite, die genauso gut Professoren sind und die ganz laut behaupten, dass die ganze Evolutionstheorie ein großer Irrtum, ja sogar eine große Irreführung ist. Und heute kann man schon in Zeitungen wie in der Welt lesen, dass die ganze Theorie wackelt. Sie ist so leicht zu überprüfen. Ich will Ihnen das mal kurz zeigen. Da wird gefragt, woher kommt das Universum, also die Sonnensysteme. Es gibt ja eine ganze Menge Sonnen. Jetzt hat man wieder neue entdeckt. Woher kommen die? Die Erklärung heißt, vor vielen Milliarden Jahren, da war die gesamte Masse, die ganze Materie des Weltalls auf einem kleinen Gebiet eng zusammen in einer riesigen Kugel oder in einem riesigen Ball. Und dadurch entstand in der Mitte ein ganz gewaltiger Druck und der hat das alles auseinandergetrieben. Ich weiß nicht, wie man uns so etwas als Erklärung anbieten kann. Da wird ja das Wichtigste nicht gesagt. Da wird ja nicht gesagt, woher die Materie kommt. Was hilft mir denn, wenn man mir sagt, wie sie auseinandergeflogen ist? Es muss ja erst einmal etwas da sein, um auseinanderzufliegen. Und darüber wird nichts gesagt. Und trotzdem wird das ganz kritiklos hingenommen und gesagt, so war's. Gesagt wird doch nichts. Ich habe fast den Eindruck, dass die Menschen, wenn es um die Evolution geht, ihren Verstand so sauber und gewissenhaft abschalten, wie sie das gewöhnlich bei religiösen Fragen tun. da wird auch nicht lange gefragt und gedacht. Das Denken bezieht sich hauptsächlich auf die Nebensächlichkeiten. Aber sehen wir uns noch den zweiten Teil der Evolutionstheorie an. Die Frage, wie entstand das Leben? Im Jahre 1859 erschien das Buch von Charles Darwin von der Entstehung der Arten, in dem er behauptet hat, irgendwann, niemand weiß wann, irgendwo, es weiß auch niemand wo, irgendwie, wie weiß man auch nicht, aber da habe sich die erste lebende Zelle gebildet. Und dann sei es immer weitergegangen, immer komplizierter, schließlich hätten hübsche Affen auf den Bäumen geschaukelt und daraus seien dann die Menschen hervorgegangen. Und nun hat Charles Darwin aufgefordert, die fehlenden Bindeglieder zu suchen. Im Englischen heißt das Ding The Missing Link. Die fehlenden Bindeglieder oder das Glied zwischen Affe und Mensch. Und man hat gesucht. Jetzt schon 125 Jahre. Mit Eifer, mit Freude, mit Ausdauer, mit Sachverstand, mit Geld. Nicht nur in einem Land, in allen. Nicht nur wenige, viele. Aber gefunden hat man nichts. Man war am Schluss gar nicht mehr anspruchsvoll. Wenn man nur ein Stück von einem Schädel fand, dann war man schon bereit, daraus ein ganzes Skelett aufzubauen. Und man hat sich sogar oft täuschen lassen. So bereit war man, immer wieder etwas anzuerkennen. Man wollte ja etwas finden. Wenn die Theorie stimmte, müsste unsere Erde voll von fehlenden Bindegliedern sein. Gefunden hat man keins. Ich muss auch noch den Ausspruch eines bekannten Anhängers der Evolution sagen, Sir Arthur Keith. Er ist immerhin ein so anerkannter Mann, dass er, als im Kriege eine neue Auflage von Darwins Buch erschien, das Vorwort dazu schreiben durfte. Dann ist man schon wer. Walter Smith würde nie dazu aufgefordert. Also dieser Mann, der das Vorwort geschrieben hat, der hat denn da einmal den Satz gesprochen, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wenn wir dennoch daran glauben, so deshalb, weil die einzige Alternative Schöpfung undenkbar ist. Wir sehen, das hat mit wissenschaftlichem Denken absolut nichts zu tun. Der vernünftigste Satz bleibt immer noch der, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber ein Verdienst hat die Evolution. Sie hat uns gezeigt, dass es auf die Frage nach dem Woher nur zwei mögliche Antworten gibt. Nur zwei. Sie können es ausprobieren. Sie haben heute Abend ja noch eine halbe Stunde Zeit, wenn Sie nach Hause gehen. Dann denken Sie mal nach, ob Sie eine dritte finden. Bis jetzt weiß man nur zwei Antworten. Entweder Gott oder Zufall. Oder eine andere hat noch keiner gefunden, in tausenden von Jahren. Denn zur Zeit vom alten Sokrates hat man auch schon darüber gesprochen, nicht erst seit Darwin. Und wenn man diese beiden sieht, die sich da bewerben, auf der einen Seite der große Gott und auf der anderen Seite Zufall, dann weiß man doch, wozu man sich zu entscheiden hat. Bei uns ist vieles festgefahren und nirgends Sicherheit. Und kein Mensch weiß, was auf ihn zukommt. Sicher, so sagte ich, ist nur der Tod. Und dann interessiert nur eine Frage, wie steht es um die Auferstehung? Was ist, wenn mit diesem Leben nicht alles aus ist? Die meisten Menschen rufen laut und schnell, mit dem Tode ist alles aus. Ich muss mich eigentlich darüber wundern. Es gibt doch keine schönere Nachricht für sterbliche Menschen, als zu hören, wenn deine armen 70, 80, 90 oder 100 Jahre zu Ende sind, wenn du da nur noch ganz erbärmlich in deinem Bett liegst, dann ist nicht das Ende. Dann fängt es überhaupt erst einmal an. Ja, ist das denn nicht eine herrliche Nachricht? Die ist doch noch schöner, als wenn einem Gefangenen nach 3-4-jähriger Gefangenschaft in Sibirien gesagt wird, du wirst hier nicht verscharrt, du kannst nach Hause fahren. Diese Nachricht ist doch noch schöner. Und doch verschließen die meisten sich davor, als ob man ihnen die Pest anböte. Woher kommt das denn? Ach, das ist alles so leicht zu erklären. Die meisten Menschen kennen die großen Wahrheiten der Bibel nur zu gut. Sie wissen ganz genau, dass wenn es eine Auferstehung gibt, dass sie dann vor Gott stehen. Und davor haben sie Angst. Sie wissen zwei wichtige Dinge, aber nicht die dritte Sache. Sie wissen, dass Gott heilig ist und einmal richten wird. Das wissen sie. Und sie wissen, dass sie selbst ein Sünder sind, der nicht bestehen kann. Aber sie wissen nicht das Dritte. Sie wissen nicht, dass Gott Liebe ist. Abgrundtiefe Liebe. Liebe in einem Umfang und einem Ausmaß, wie kein Mensch sie sich hätte erdenken können. Paulus schreibt von Gott: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Und das wissen die allermeisten Menschen nicht. Und darum weichen sie Gott aus. Und darum wird unser ganzes Leben aufgezogen, als ob es keinen Gott gäbe. Und die meisten sind der Ansicht, dann erst könnten wir wirklich froh und frei werden. Und sehen Sie sich doch die Leute an. Sind die denn glücklich, die Menschen ohne Gott? Ich kaufe hin und wieder im Reformhaus und dann bekommt man ja auch die Reformzeitschrift. Und da las ich vor vielleicht 5, 6 Jahren einen Artikel über das Glück. Da stand etwas drin, was ich nie erwartet hätte. Da stand drin, bei einer Umfrage hätten 76% der Befragten sich für unglücklich erklärt. Staunen über die Ehrlichkeit. Ich hatte immer gedacht, es gäbe noch etwas mehr glückliche Menschen. Und dann schrieb der Betreffende, es gäbe nur 2 Gruppen von glücklichen Leuten. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Wir können ja hier keinen Quiz machen. Ich will es Ihnen deshalb sagen. Also nur 2 Gruppen von glücklichen Menschen. Die erste Gruppe wären Liebende. Oh, ich glaube, da hat er recht. Das sind bestimmt glückliche Menschen. Da ist die Schwierigkeit nicht die Qualität, sondern die Dauer. Aber ich glaube, er hat recht. Und die zweite Gruppe? Tief religiöse. Da hat er auch recht. Nicht alle, die für sich in Anspruch nehmen, Christen zu sein, das nicht. Aber Menschen, die wirklich in Gemeinschaft mit Gott leben, das sind die einzig glücklichen Menschen. Gott suchen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie man das machen kann? Ein russischer Astronaut, der hatte sein eigenes Verfahren. Der hat aus dem Fenster herausgeguckt von seinem Körper, mit dem er da durch die Luft flog, und hat immer geguckt. Hat er Gott nicht gefunden. Nun, das sind ja gebildete und im Denken geschulte Menschen. So hat er denn einen sachlichen Schluss gezogen. Ist zu dem Ergebnis gekommen, es gäbe keinen Gott. Man muss staunen. Ich habe schon festgestellt, die größten Dummheiten werden oft von den klügsten Leuten gesagt. Nur, die haben ja auch ihre schwachen Stellen. Also, wie wollen wir nun Gott finden? Wollen wir alle Religionen prüfen? Ach, das ist eine mühsame Sache. Mir schenkt man gewöhnlich christliche Bücher und so habe ich nun schon einige über die Religionen der Welt. Ich habe sie noch lange nicht alle gelesen, eigentlich noch gar keins von vorn bis hinten. Nein, das wäre viel zu umständlich. Wollen wir uns mit allen christlichen Kirchen auseinandersetzen? Auch dazu gibt es viel zu viele. Das können wir gar nicht. Wie wollen wir denn herausfinden, was richtig ist? Ob die evangelische Kirche recht hat oder die römisch-katholische? Oder wollen wir uns die Freikirchen alle ansehen? Und dann könnten wir noch ein paar loslassen auf die Sekten. Das schaffen wir gar nicht. Aber das haben wir auch nicht nötig. Es gibt einen wunderbar einfachen Weg. Wir nehmen einfach die Bibel zur Hand. Das ist doch die Quelle. Darauf baut sich doch alles auf. Und wir können uns sogar erlauben, uns auf das Neue Testament zu beschränken. Und das hat nur 300 Seiten. Also das ist durchaus zu machen. Jetzt weiß ich aber, was mancher denkt. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, das Neue Testament könnte von Laien nicht verstanden werden. Ja, die sollten aber nie sagen, dass es eine Entwicklung gäbe. Denn wenn das stimmt, dass in unserer Zeit Laien das Neue Testament nicht verstehen können, dann heißt das ja, dass die Menschheit außerordentliche Aufnahmefähigkeit verloren hat. Sie wissen doch, zu wem Jesus Christus gepredigt hat, oder wissen Sie das nicht? Der sprach zur Volksmenge. Der wandte sich mit seiner Botschaft an ganz einfache Leute. Und heute will man uns erzählen, um die Botschaft des Neuen Testamentes verstehen zu können, da müsste man, wenn es was Richtiges sei, doch Theologie studiert haben. Nein, unser Herr hat den größten Kummer mit den Theologen gehabt, mit den anderen kam er viel besser zurecht. Und Sie wissen doch auch, an wen der Apostel Paulus seine Briefe geschrieben hat. An ganz einfache Menschen. Den Korinthern sagt das doch. Nicht viele Edle, nicht viele Kluge. An die hat er geschrieben. Und die hat der Herr Jesus gelehrt. Und für die ist das Wort Gottes gerade richtig. Das ist für dich und mich geschrieben. Für jeden Menschen. Und die Allerintelligentesten, die können eine ganze Menge dabei lernen. Einmal fährt sich hier auf unserer Erde alles fest. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir klarkommen. Und der, den wir hier an der Wand stehen haben, Grund, Gott zu suchen, das ist der einzig Vernünftige und der einzige Weg, der Erfolg verspricht. Ich will dazu einmal ein Bibelwort lesen. Es steht im 1. Petrusbrief, in Kapitel 3, in Vers 18, da steht, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Das ist genau das Wort, das wir brauchen. Hier wird uns das Ziel gesagt, auf dass er uns zu Gott führe. Also das kann man. Man kann hinfinden zu Gott. Man kann zu Gott kommen. Das war das Ziel. Und wer ist der, der uns hinführt? Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Jesus Christus will uns zu Gott führen. Ich glaube, ich könnte keinen besseren vorschlagen. Wenn einer Anspruch auf unser Vertrauen hat, dann der Herr Jesus. Und ich nenne damit auch keinen Unbekannten. Es ist doch keiner in diesem Saal, der nicht Jesus Christus kennt, der nicht eine gewisse Vorstellung von ihm hat, der nicht weiß, wofür er steht, der nicht weiß, dass der Herr Jesus auf der Seite von Wahrheit, Gerechtigkeit, Reinheit, Treue steht. Es ist doch keiner hier, der nicht weiß, dass Jesus Christus die Erfüllung aller großen menschlichen Ideale ist. Und der will uns zu Gott führen. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen mir, sie wollten bei ihrem alten Glauben bleiben. Ja, dann kann ich mich ja gerade auf den Herrn Jesus berufen. Er ist doch der Anfänger des christlichen Glaubens. Er ist doch der Gründer. Wenn einer alten Glauben haben will, wenn einer zum Original zurück will, dann muss er zu Jesus Christus kommen. Er will uns zu Gott führen. Und wenn einer es kann, dann er. Und wenn du zu einem Vertrauen haben solltest, dann zu ihm. Wie führt er? Das wird uns hier gesagt. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, auf dass er uns zu Gott führe. Der Weg, uns zu Gott zu führen, besteht also nicht darin, dass er uns sagt, was wir tun sollen. Ach, wie wunderbar ist das. Wenn jemand an unsere Fähigkeiten appelliert, an unsere Ausdauer, an unser Stehvermögen, dann ist der Erfolg immer fraglich. Aber unser Herr kommt nicht und sagt, ich führe euch zu Gott, ihr müsst dies, ihr müsst das, ihr müsst jenes tun und das lassen. Er gibt uns keinen Katalog von Vorschriften, von Verboten, alles nicht. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Er führt uns zu Gott durch das, was er selbst getan hat. Er fordert uns zu gar nichts auf, als nur zu zwei Dingen, auf die ich noch komme. Er will uns zu Gott führen. Und von den vielen Menschen, die Gott suchen, und es gibt heute eine ganze Menge, Millionen, die Gott ernsthaft suchen, erreicht nur eine ganz kleine Zahl das Ziel. Die, die sich von Jesus Christus führen und leiten lassen. Aber wie will er uns führen? Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Der Vers ist der eigentliche Schlüssel. Der sagt uns, worum es ging. Jesus Christus ist der Heilige. Er ist der einzige vollkommene Mensch, der je über diese Erde ging. Er konnte seine Feinde fragen, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Aber das wissen wir doch gerade in unserer Zeit, wie das ist. Es gibt doch heute keinen in einer hohen Position, von dem man ganz sicher sein kann, dass nicht einmal der Staatsanwalt kommt und sagt, komm Freundchen, an die habe ich was gefunden. Und nun stand damals einer, der konnte sogar von seinem persönlichen Leben sagen, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Und dieser Heilige, der hat gelitten, nicht um seinetwillen, er hat für dich und für mich gelitten. Warum hat er gelitten? Es gibt in unserem Lande wohl keinen, der nicht weiß, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Ich darf auch wohl sagen, es gibt keinen, der nicht weiß, dass Karfreitag als der Tag der Kreuzigung gilt. Und da ist keiner, der nicht schon solch ein Kreuz mit dem daran hängenden Körper, so ein Kruzifix gesehen hat. Das wissen alle. Aber wer weiß denn, warum er gelitten hat? War er ein Märtyrer? Ein Märtyrer ist ein Mensch, der für eine gute Sache kämpft, aber einer bösen Übermacht erliegt. Nein, er war kein Märtyrer. Er ist nicht erlegen. Er hat bewusst gelitten. Er wollte sterben. Warum? Hier muss ich auf die großen Grundwahrheiten zu sprechen kommen, die die Bibel uns nennt. Sie sagt uns einmal, dass Gott heilig ist. Das heißt vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Etwas Herrliches, dass wir das wissen. Stellen wir uns einmal vor, der Oberste, der Chef im ganzen Universum, der ist absolut wahr und gerecht. Etwas ganz Großes. Und dann sagt die Bibel uns, dass wir Menschen Sünder sind. Der eine wie der andere. Und jetzt geht es um die Frage, ob ein jeder von uns das weiß. Eigentlich ist die Frage ja leicht zu beantworten. Wir alle kennen keinen vollkommenen, keinen heiligen Menschen. Wenn wir uns umsehen unter unseren Bekannten, unter unseren Mitarbeitern, da ist kein Vollkommener. Ja, ob die anderen wohl ähnlich über uns denken? Ganz sicher. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir alle Sünder sind. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gott suche. Sie sind allesamt abgewichen. So sagt es uns die Bibel. Und im Grunde genommen weiß das jeder. Jeder in unserem Lande weiß auch, dass Gott heilig ist. Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der glaubte, Gott mit einer Sünde imponieren zu können. So etwas gibt es nicht. Alle wissen, wie Gott denkt. Alle wissen, wo Gott steht. Gott ist heilig und wir wissen es. Und wir Menschen sind Sünder. Wir ziehen bloß nicht die Konsequenz daraus. Und die Sünde, die steht wie ein Berg zwischen jedem Menschen und Gott. Und die vielen Religionen, die Menschen erdacht haben, haben alle keine Antwort auf die Frage der Sünde gefunden. Sie sagen uns, versuch's nochmal, tu dein Bestes, gib nicht auf, streng dich an, schließlich kommst du in Ordnung. Und wir wissen alle, dass das nicht wahr ist. Und selbst wenn wir die Gegenwart in die Hand bekämen, was ist mit unserer Vergangenheit? Und was ist mit unserem Heute? Kein Mensch kann aus seiner Kraft die Sünde aus der Welt schaffen. Aber sie muss weg. Denn wir werden einmal vor Gott stehen. Die Bibel sagt uns von Gott, du bist zu rein an Augen, um Sünde anzuschauen. Und da hat noch niemand einen Ausweg gefunden. Kein Philosoph. Die Philosophen früherer Zeiten jedenfalls, die hatten alle am Ende ihrer Werke eine Ethik, eine Lehre vom Guten. Und ich muss sagen, die können sehr schön darüber schreiben. Bloß ihr Leben stimmte nicht damit überein. Und das ist ja immer die Not bei uns Menschen. Und darum brauchen wir alle Jesus Christus, den, der für Sünden gelitten hat. Am Kreuz litt er, um unsere Schuld zu sühnen. Er selbst hat von sich gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er gab sein Leben in den Tod am Kreuz, um uns loszukaufen aus der Gewalt, aus der Macht der Sünde. In Jesaja 53 wird uns vom Herrn Jesus gesagt, um unsere Übertretungen willen ward er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Ja, er hat für Sünden gelitten, um uns zu Gott zu führen. In einem anderen Bibelwort wird Jesus Christus genannt, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ein ganz umfassender, gewaltiger Ausdruck. Unser Herr hat buchstäblich die Sünde der Welt weggenommen. Man muss einmal versuchen, sich das vorzustellen. Man muss einmal in seinen Gedanken durch die Geschichte gehen. Man muss versuchen, sich eine Vorstellung von dem zu machen, was alles an Gräueltaten begangen worden ist auf unserer Erde. Und dann ist da einer gekommen, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Das nimmt er für sich in Anspruch. Und das erfährt jeder, der zu ihm kommt. Es gibt keine Sünde. Und sei sie noch so grausam und sei sie noch so schrecklich, die nicht durch das Blut Jesu Christi gesühnt werden könnte. Aber zwei Bedingungen stellt er an uns. Zwei. Und davon geht er nicht ab. Wenn wir Vergebung unserer Sünden haben wollen, wenn wir hinfinden wollen zu Gott, müssen wir zwei Dinge mitbringen. Und diese beiden Dinge sind Buße und Glauben. Ich zitiere Markus 1, Vers 15. Da wird uns ganz knapp gesagt, was Jesus Christus gelehrt hat, als er auszog. Vier Dinge. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubet dem Evangelium. Ich könnte noch andere Stellen zitieren. Ich will es bei dieser lassen. Das ist immer der Anfang. Wenn ein Mensch Vergebung seiner Sünden haben will, wenn er Frieden mit Gott sucht, muss eins am Anfang stehen. Buße, das Erkennen und das Bekennen seiner Schuld. Damit fängt alles an. Buße ist eine harte Sache. Der Herr spricht davon, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Aber das erwartet Gott von uns. Er erwartet, dass wir brechen mit dem sündigen Leben, dass wir erkennen und zugeben, dass wir schuldig sind. Nur dem kann vergeben werden, keinem anderen. Was soll denn nun ein Mensch tun, dem das nicht bewusst ist? Ich habe schon mit vielen gesprochen, die mir dann schließlich gesagt haben, aber ich bin doch in Ordnung. Mit mir wird Gott doch zufrieden sein. Was ist denn falsch an mir? Und ich hätte denen so viel aufzählen können. Zum Teil Sachen, für die der Staatsanwalt sich interessiert hätte. Und sie erklärten sich doch für in Ordnung. Meine lieben Freunde, Sünde macht blind für Sünde. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Eben weil wir Menschen Sünder sind, erkennen wir nicht mehr, dass wir schuldig sind. Was kannst du denn tun? Geh im Gebet zu Gott und sag ihm, dein Wort behauptet, ich sei ein Sünder. Ich kann das gar nicht sehen. Ich finde mich ganz fein. Ich bin der Ansicht, dass ich ein durchaus passabler Mensch bin. Nicht vollkommen, aber immer noch besser als die anderen. Sag ihm das. Und sag ihm, öffne mir die Augen über mich. Ist ja wichtig, wenn wir unsere Mitmenschen kennen, aber noch wichtiger, wenn wir uns selbst kennen. Und die Augen über dich, die kann dir nur Gott öffnen. Er tut es aber, wenn du ihn ernsthaft bittest. Wenn du bereit bist, zu handeln nach der Erkenntnis, die er dir gibt. Wenn du dazu bereit bist, wird er dir die Augen öffnen. Und das Zweite, was unser Herr erwartet, ist Glaube. Das Vertrauen in ihn. Ach, wenn einer zum Herrn Jesus kommt, wenn er Vergebung seiner Sünden haben will, dann muss er auf das bauen, was der Herr für uns getan hat. Dann muss er auf sein Leiden und Sterben am Kreuz seine ganze Hoffnung setzen. Und dann kann er selber noch so schlecht sein und noch so böse. Das spielt alles keine Rolle. Wisst ihr, wer der Erste war, der mit dem Herrn Jesus einzog ins Paradies? Der Erste? Nicht ein Apostel, auch nicht irgendeiner, der den Herrn begleitet hat auf dieser Erde. Nein, der Erste war ein Verbrecher, den die Römer hingerichtet hatten. Der ist als Erster mit ihm eingezogen ins Paradies. Dem sagt der Herr Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es ist keiner zu schlecht. Jeder kann kommen. Die Bibel sagt, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher. Jeder kann kommen. Nur, du musst dein ganzes Vertrauen auf das Werk Jesu setzen, auf ihn und auf sein Erlösungswerk am Kreuz. Du musst restlos aufhören, auf deine eigene Leistung zu vertrauen. Darfst auch nicht mehr auf irgendeine Religionsgemeinschaft bauen. Es gibt keine Religionsgemeinschaft, die uns Frieden mit Gott schenken kann. Es gibt nur solche, die uns den Weg zu Gott zeigen können. Aber Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott finden wir nur bei Jesus Christus. Und solange du noch irgendetwas von dir selbst oder von Menschen oder von einer Gemeinschaft erwartest, so lange bist du dir selbst ein Hindernis. Erst wenn du sagst, Herr, du und du allein und gar kein anderer neben mir, du bist der Grund meiner Hoffnung. An dich klammere ich mich. Auf dich vertraue ich, auf dein Werk, auf das Werk am Kreuz baue ich. Dann kommst du an, dann findest du Frieden mit Gott. Was musst du tun? Du musst zum Herrn kommen. Du kommst zu ihm im Gebet. Ganz eindeutig. Er hört jedes Wort, das wir sprechen. Ruf seinen Namen an. Bekenne ihm deine Schuld, deine gesamten Sünden. Er weiß sie. Er weiß sie besser als du. Es geht darum, dass du sie einmal aussprichst und sagst, das ist falsch bei mir. Ich stecke tief im Schmutz. Und dass du dann im Glauben die Gnade für dich in Anspruch nimmst, die er dir bietet. Dazu ist ein Entschluss nötig. Ganz sicher. Und die Bibel spricht von Menschen, die den Herrn Jesus aufnahmen. Sie spricht von solchen, die zu ihm kamen. Zu ihm kommen kann man immer nur, wenn man selbst am Ende ist. Wenn du mit ihm diskutieren willst, das wollte Nikodemus, hast du keine Aussichten. Er sagt dir, wo es lang geht. Er hat alles in Ordnung gebracht. Er allein kann dir helfen. Und das Wunderbare ist, er will dir helfen. Und jetzt hängt alles davon ab, ob du kommst. Oh, wie mancher ist festgefahren in seinem Leben. Wie manchem ist bewusst, dass alles keinen Sinn hat. Wie viele Menschen blicken nur noch traurig in die Zukunft. Und dabei muss ich noch sagen, die ahnen gar nicht, wie dunkel die Zukunft wirklich ist. Wer ohne Frieden aus diesem Erdenleben abscheidet, der ist mehr zu bedauern als der jämmerlichste, der je hier auf der Erde war. Es wird einmal ein furchtbares Erwachen sein, wenn Menschen erkennen, was es heißt, verloren zu gehen. Ich will nur ein Wort aus dem Judasbrief sagen. Er spricht davon, denen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Ist das nicht ein erschütterndes Wort? Das Dunkel der Finsternis. Das ist doch gewissermaßen Finsternis im Quadrat und die aufbewahrt in Ewigkeit. Und heute kannst du das haben, wovon Paulus spricht. Er spricht vom Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Der möchte in dein Herz hineinleuchten und es liegt an dir, ob er es tun darf. Möchte Gott dir schenken, dass du hinfindest zu Jesus Christus und die Gnade annimmst, die er dir bietet. Wir wollen aufstehen und beten.